Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ich grüße euch wieder ganz herzlich zu unserer heutigen telefonischen Bibelstunde aus Meckenheim. Für die, die vielleicht die ersten Male dabei sind, einiges noch zum Hintergrund dieser Bibelstunde. Mein Name ist Rainer Wagner. Viele von euch kennen mich durch Evangelisationen, die ich im Land noch hin und her tun darf, durch Dienste bei Glaubenstagen oder auch als Lehrer an der Seloa Bibelschule. Aber vor allen Dingen bin ich seit etwa 10 Jahren Prediger der evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim. Vorher war ich in anderen Orten wie in Bad Bergzabern, Neustadt, Enkenbach und noch davor war ich bereits Prediger in der damaligen DDR. Als die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kamen, haben wir uns in Meckenheim überlegt, wie können wir den Geschwistern jetzt, wo der Staat uns so viele Auflagen macht, immer noch das Wort Gottes weitergeben. Und dann haben wir als erstes einen Weg gefunden und haben unsere Gottesdienste direkt übertragen ins Internet. Nach einiger Zeit sagten wir, aber die Bibelstunde, die gehört doch genauso dazu. Und dann haben wir über die Telefonnummer, die Sie angewählt haben, dann jede Woche unsere Bibelstunde reingestellt. Jetzt sind diese Auflagen der Corona-Pandemie glücklicherweise vorbei. Aber wir haben gemerkt, es macht Sinn, weiter die Übertragungen zu machen. Manchmal sind Geschwister krank und können nicht im normalen Gottesdienst dabei sein. Es sind während der Zeit, wo wir die Bibelstunde übers Telefon und die Gottesdienste übers Telefon und übers Internet verbreiteten, manche dazugekommen, die weit weg von der Pfalz, wo wir unser Gemeindehaus haben, leben. Und wir haben uns entschlossen, Gottes Wort weiter über diese technischen Möglichkeiten zu geben, solange es uns möglich ist. Nun, wie gestaltet sich diese Bibelstunde? Die Bibelstunde, die ihr hört, ist die gleiche Bibelstunde, die wir in der laufenden Woche jeweils in Meckenheim halten. Wir haben unsere Bibelstunden immer noch in der Art, wie man sie früher kannte, dass wir in den Bibelstunden ganze biblische Bücher durchgegangen sind. Immer so Abschnitt für Abschnitt. In manchen Gemeinden gibt es das gar nicht mehr. Aus diesem Grunde heraus ist es für manche, die gar keine Bibelstunde mehr haben oder kennen, sicherlich auch eine große Hilfe, so eine Bibelstunde am Telefon mitzuerleben. Nun, im Augenblick ist Urlaubszeit. Der Bruder, der bei uns die Technik macht, ist auch im Urlaub. Aus diesem Grund habe ich in einer anderen Form die Bibelstunde für die letzte und auch für diese Woche aufgesprochen. Einfach damit sie läuft, aber wir können dabei zum Beispiel dieses Mal und wieder auch das letzte Mal schon nicht singen. Danach wird es aber wieder möglich sein, dass wir auch unsere Botschaft durch ein gesungenes Lied mit unterstreichen. Wenn ihr einmal in die Pfalz kommt und dort keine Gemeinde kennt oder mit keiner Gemeinde Kontakt habt, aber doch einen Gottesdienst oder eine Bibelstunde in dieser Zeit aufsuchen wollt, seid ihr bei uns in Meckenheim immer herzlich willkommen. Bitte achtet drauf, es ist das Meckenheim in der Pfalz. Es liegt nur wenige Kilometer von Neustadt an der Weinstraße entfernt. Es gibt nämlich in Deutschland noch ein anderes, ein größeres Meckenheim. Das ist ein ganz anderer Ort. Dort in Meckenheim, hier in der Pfalz, haben wir unser Gemeindehaus. Es ist in der Sandgasse 31. Wenn ihr also sonntags einmal in unserer Region seid, ihr seid immer herzlich willkommen. Immer sonntags 10.30 Uhr beginnt unser Gottesdienst oder auch die Bibelstunde, jeweils mittwochs um 19 Uhr in unserem Gemeindehaus in der Sandgasse 31. Im Augenblick gehen wir durch den Kolosserbrief. Und das werden wir jetzt auch weitermachen, bis wir durch dieses doch so wichtige geistliche Buch auch hindurchgekommen sind. Ich muss noch auf etwas hinweisen. Aus einem für uns noch nicht ganz nachvollziehbaren Grund ist der sogenannte YouTube-Kanal von uns gelöscht worden. Vielleicht war das nur ein Missverständnis, vielleicht war es aber auch eine Absicht bestimmter Kreise, die die Verkündigung des Evangeliums ein Stückchen weghaben wollen. Wir wissen es nicht. Aber wir werden alles tun, solange es uns möglich ist, sowohl die Gottesdienste wie auch die Bibelstunden in dieser Weise weiterzugeben. Und ihr seid immer herzlich willkommen. Wir versuchen auch, diese Bibelstunden ein bisschen missionarisch einzusetzen. Wenn ihr Geschwister kennt, Glaubensgeschwister, von denen ihr wisst, dass sie auch Interesse hätten, gebt ihnen einfach die Telefonnummer weiter und dann können sie ebenfalls an dieser übertragenen Bibelstunde mit teilnehmen. Ein letzter Hinweis noch. Da wir diesen YouTube-Kanal nicht mehr haben, ist es im Augenblick auch im Blick auf die Sonntagsgottesdienste nur noch möglich, die Direktübertragung jeweils sonntags 10.30 Uhr mitzuerleben oder später über die technische Seite unserer Gemeinschaft phonetisch, also nur wie hier am Telefon, den Gottesdienst zu hören. Wie gesagt, wir versuchen, die Sache irgendwie zu regeln, aber wie, wissen wir noch nicht. Es ist von außen, vielleicht durch solche technische Intelligenz oder was auch immer, für uns ein Problem geworden. Noch etwas, solltet ihr am kommenden Sonntag in unserer Region sein. Am ersten Sonntag im Monat haben wir immer im Anschluss an den Gottesdienst ein gemeinsames Mittagessen. Da wäre natürlich auch jeder, der es einrichten kann, dazu herzlich mit eingeladen. Nun, das soll als Einführung gewesen sein. Mein Name ist Rainer Wagner. Ich darf den Dienst des Predigers oder wie man heute oft sagt, des Gemeinschaftspastors in Meckenheim wahrnehmen. Und ich darf euch jetzt weiter durch den Kolosserbrief führen. Lasst uns diese Bibelstunde, die ja auch ein Gottesdienst ist, beginnen im Namen unseres dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns zu Beginn miteinander beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du ein Herr bist, der redet. Hab Dank, dass du uns dein schriftliches Wort dargelassen hast in Form des Neuen Testamentes. Hab Dank, dass wir auch das Alte Testament haben, wo der Heilige Geist schon in sehr alten Zeiten heilige Menschen beauftragt hat, das aufzuschreiben, was von Gott her wichtig ist. Aber hab Dank, dass wir nicht nur an das glauben, was in dem Buch niedergeschrieben ist, sondern hab Dank, dass du durch den Heiligen Geist jeden von uns dein Wort wichtig machen möchtest. Du siehst, wer jetzt diese Bibelstunde mitverfolgt. Du siehst, wer Probleme hat in seinem Leben, Sorgen oder in Anfechtungen steht. Solange wie wir auf dieser Erde sind, haben wir ja solche Anfechtungen. Herr, hab Dank, dass du gerade den Angefochtenen, den Kranken und den Notleidenden besonders nahe bist. Und nun bitten wir dich, rede durch dein Wort zu uns. Amen. Wir gehen durch den Kolosserbrief. Am Anfang nur noch mal ein paar Hinweise. Der Kolosserbrief ist vom Apostel Paulus geschrieben worden. Und zwar an Gläubige in der Stadt Kolossee. Kolossee war für damalige Verhältnisse eine große Stadt mit über 100.000 Einwohnern. Sie war ein Bollwerk des Heidentums, aber Gott hat das Wunder getan, dass auch in einer so gottlosen heidnischen Stadt eine gewisse Schar da war, die das Wort Gottes gehört haben und die dadurch gläubig geworden sind. Paulus schrieb den Brief an die Kolosser, obwohl er die Gemeinde selber gar nicht kannte, aber sie ist wahrscheinlich durch einen Bruder ins Leben gerufen worden, den Paulus gut kannte. Er hatte gepredigt, Menschen haben das Wort gehört, Menschen sind gläubig geworden. Nun, warum schreibt Paulus, der die Gemeinde ja gar nicht von Angesicht kannte, warum schreibt er ihnen einen Brief? Paulus war sich darüber im Klaren, dass der Herr Jesus gesagt hat, dass viele falsche Propheten in die Welt kommen werden. Und er hatte bereits beobachtet als Apostel, dass solche falsche Propheten auch in Gemeinden eingedrungen sind. Und dann wollte er den Gläubigen in Kolossee helfen, dass wenn auf sie solche falsche Propheten und solche Irrlehren zukommen, dass sie dann nicht vom rechten Weg abkommen. Denn in den Himmel, was ja unser Reiseziel ist, kommt man nur über Jesus. Und der Herr Jesus hat uns in seinem Wort gezeigt, wie wir dorthin kommen können. Nun, ich lese das Wort, um das es heute gehen wird, und zwar aus Kolosser 3, die Verse 1 bis 11. Ich nehme am Anfang, wenn ich den Text lese, meist eine Übersetzung, die nicht ganz so bekannt ist. Aber wenn wir dann uns die Einzelheiten des Wortes ansehen, gehen wir an der Martin-Luther-Übersetzung vorbei. Ich lese jetzt diesen Text, Kolosser 3, 1 bis 11, nach der Übersetzung von Hermann Menge. Seid ihr also mit Christus auferweckt worden, so sucht das, was droben ist, dort, wo Christus weilt, indem er zur Rechten Gottes thront. Trachtet nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Ihr seid ja doch gestorben, und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. So ertötet denn eure Glieder, die an der Erde haften, in denen Unzucht, Unsittlichkeit, Leidenschaft, böse Begierde wohnen und die Habsucht, die nichts anderes als Götzendienst ist. Um dieser Sünde willen ergeht das Zorngericht Gottes über die Söhne des Ungehorsams. In diesen Sünden seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch nicht in ihm, in Jesus, lebtet. Jetzt aber legt auch alles derartige ab. Zorn, Erbitterung, Bosheit, Schimpfworte und unanständige Reden eures Mundes. Belügt euch nicht gegenseitig. Ihr habt ja doch den alten Menschen samt seinem ganzen Tun ausgezogen und den neuen Menschen angezogen, der zur Erkenntnis nach dem Bilde seines Schöpfers erneuert wird. Wo keine Rede mehr ist von Griechen und Juden, von Beschnittenen und Unbeschnittenen, von Barbaren und Nicht-Griechen und Skythen, von Sklaven, von Freien, sondern alles in allem allein in Christus. Was war in der damaligen Zeit das Problem, auf das der Apostel Paulus näher einging? Ich habe es bereits erwähnt. Jesus hatte angekündigt, dass viele falsche Propheten auftreten werden. Und die Apostel, durch die einst die Gemeinden entstanden sind, erlebten bereits mit, wie solche falsche Propheten in die Gemeinde eingedrungen sind. Es gab in der Zeit, in der auch Paulus damals schon wirkte, eine Art Sektenlehre. Sie nannte man die Gnosis. Ich habe schon in den letzten Bibelstunden einiges dazu gesagt. Gnosis ist ein griechisches Wort und heißt so viel wie Erkenntnis. Was wollten diese Leute von dieser Gnosis? Sie sahen, dass alle Menschen sich irgendwie Gedanken machen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Welchen Sinn hat unser Leben? Die Gnostiker wussten, auch die Heiden überlegen solche Dinge. Wo kommen wir Menschen her? was hat unser Leben für einen Sinn? Und dann sind diese Gnostiker durch viel Überlegen zu dem Eindruck gekommen, ja, es muss ein höheres Wesen geben. Aber dann beobachteten sie weiter. Da sahen sie viel Ungerechtigkeit und Schlimmes unter den Menschen. Und dann kamen sie zu dem Eindruck, der alles geschaffen hat, wir würden sagen Gott, der muss schlecht gewesen sein. Sonst wäre doch nicht so viel Schlechtes da. Aber dann sagten sie, dann hätte ja alles keinen Sinn. Es muss doch auch Gutes geben. Und jetzt haben die Gnostiker gesagt, alles, was geschaffen ist, hat das Wesen des Schlechten in sich. Und dieses Geschaffene, dieses Irdische, taugt nichts, hat nichts mit dem höheren Sinn zu tun, nach dem wir trachten sollten. Dann gingen die Gnostiker aber weiter. Das, was jetzt menschlich, weltlich irgendwie ist, wenn das alles nur so von einem bösen Wesen geschaffen ist, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als dem zu gehorchen. Und jetzt beobachteten die Gnostiker, wie die Menschen lebten. Viele lebten in Unzucht, andere lebten in Habgier, manche waren boshaft, mit schlimmen Reden und mit schlimmen Handlungen. Das kam alles aus den Menschen. Und die Gnostiker sagten, na ja, da können wir eben nichts dagegen tun. Menschen sind so. Aber es gibt etwas Höheres. Und wir, die Gnosis, die Erkenntnis haben, wir haben das Höheres. Und jetzt gingen sie unter Heiden rum und lehrten die Heiden so. Dann drangen auch welche in jüdische Gemeinden ein. Und sie sagten, na ja, ihr wisst um diesen Gott, aber was ihr noch nicht wisst, ist, dass dieser Gott ja eine schlechte Welt gemacht hat. Aber es gibt etwas, und zwar, was ihr in euren Geboten und Gesetzen seht, das ist mehr als das Vergängliche. Und das ist das Wichtigste. Ihr könnt eigentlich menschlich leben, wie ihr wollt. Der Hauptsache, eure Seele sehnt sich nach diesem Geistigen. Auch in die Gemeinde drang das ein. Und dann gab es einige dieser Irrlehrer, die sagten, der Mensch besteht aus zwei Teilen, aus dem Fleisch und aus dem Geist. Und dann sagten sie, der Geist beherrscht uns vom Kopf bis zur Brust. Das andere im Menschen ist Fleisch. Das wird alles vergehen. Wir brauchen aber uns da nicht viel drum zu kümmern, denn das vergeht ja alles. Der Hauptsache, euer Geist ist bei Gott. Und dann gab es einige Christen, die glaubten das so. Und dann lebten sie, wie sie früher als Heiden gelebt haben. Manche Männer brachen die Ehe, manche Frauen waren aufsässig gegen ihre Männer. Wir lesen ja da manches im Neuen Testament, was es auch Falsches gab. Und die Gnostiker befeuerten diese Art. Im Kapitel 2, da hatte der Apostel Paulus schon darauf hingewiesen, und zwar im 4. Vers und im 8. Vers. Es gibt einige, die wollen euch verführen. Sektenlehre ist eine Verführung. Und warum? Weil sich diese Verführer gerne selbst in den Mittelpunkt stellen. Und im Vers 8, da steht, sie wollen euch sogar berauben. Nun, was können sie den Kindern Gottes rauben? Sie versuchen euch den rettenden Glauben zu rauben. Als Jesus in die Welt kam, da hat er ja Fleisch und Blut angenommen. Er ist ja ein Mensch geworden, durch die Jungfrau Maria geboren. Und er war ein echter Mensch. Aber die Gnostiker sagen, Mensch sein, das ist doch nichts, was wirklich was Wesentliches ist. Nur Geistliches ist groß. Und so erkannten sie nicht, dass der Mensch Jesus gleichzeitig auch der Sohn Gottes war. Dass der hier auf die Erde kam, sündlos gelebt hat. Und dass er dann zwar gestorben ist, aber im Sterben die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen hat. All das war den Gnostikern total fremd. Sie wollten nur ihre Überzeugung durchsetzen. Strebt, sagten diese Leute, nach geistigen Dingen. Seid mit eurem Kopf im Geistigen und dann könnt ihr im Leben leben, wie ihr wollt. Der spätere Kirchenvater Augustin hat in seiner Jugend auch solchen Dingen nachgehangen. Er wusste durch seine Mutter, eine gläubige Frau, die Monika, dass es einen Gott geben wird. Aber er wollte diesem Gott nicht gehorchen. Und so hielt er sich zu so einer gnostischen Sekte. Sein Leben war ein einzig Streben nach Reichtum und nach Ansehen. Er hatte studiert, um ein angesehener Mann zu werden. Er studierte Rhetorik, das mitreißende Reden. Das haben auch die Gnostiker gekonnt. Das hat er studiert. Er hat viel Geld verdient. Er war sehr geldgierig gewesen in seinen jungen Jahren. Er hat keine Ahnung davon gehabt, dass er Vergebung braucht. Das war ihm fremd. Er hat dann auch in Unzucht gelebt. So hatte er ein uneheliches Kind, weil er lebte wie alle Welt. Aber die Gnose sagte, ihr könnt ja so leben. Wenn es euch danach ist, dann lebt er eben mit irgendjemand zusammen. Dann, ihr braucht doch nicht zu heiraten. Das ist doch nichts Wesentliches. Was euer Leib wünscht, das kriegt ihr. Und das ging bei Augustin so lange, bis er durchs Wort Gottes erkennen konnte, dass er ein Sünder ist und dass er sich bekehren musste. Nun, wir wollen auf unser Wort jetzt ins Einzelne gehen. Lasst uns die einzelnen Verse durchgehen und uns ansehen, was der Herr eigentlich sagt. Hermann Menge fasst das zusammen, was ich euch in dem Text vorgelesen habe. Er ermahnt, trachtet nach himmlischem Sinn, also nach göttlichem Sinn, und führt ein geheiligtes Leben. Es ist Gott nicht gleichgültig, wie ihr redet, wie ihr handelt. Strebt nach einem geistlichen Leben. Die Gläubigen in Kolossee waren besonders angefochten, das hatten wir in der letzten Bibelstunde gesehen, durch jüdisch geprägte Gnostiker. Diese jüdisch geprägten Gnostiker begannen den Menschen ein Gewissen zu machen. Das war das letzte Thema, das wir hatten. Sie redeten ihn ein, wenn ihr ein wirklich geistliches Leben führen wollt, dann dürft ihr bestimmte Dinge nicht essen, bestimmte Dinge nicht trinken, dann müsst ihr ganz bestimmte heilige Zeiten einhalten, bestimmte Fastenzeiten, bestimmte Zeiten, die als besondere Feiertage sind, Neumonde hieß es da und Sabbate. Bis zum heutigen Tag kommen immer wieder Sektierer mit diesen Ansichten auf. Aber der Apostel Paulus sagt schon hier, lasst euch doch kein Gewissen machen. Ihr müsstet ein Gewissen haben über Gut und Böse, über Treue gegen Gott. Darüber muss man sich ein Gewissen machen. Aber lasst euch doch nicht einreden, dass vor Gott es wichtig wäre, bestimmte Tage ganz besonders zu halten oder bestimmte Speisen zu meiden. Im Alten Testament wird natürlich darauf hingewiesen, dass bestimmte Speisen zu meiden sind. Das hatte verschiedene Gründe. Das alles war so ein Hinweis auf die Frage von Sünde und Vergebung. Die Speisen, die man meiden sollte, die sollten einen aufmerksam machen darauf, dass wir Gott treu sein sollen und vielleicht auch das eine oder andere lassen müssen. Aber nicht dadurch, dass man bestimmte Speisen nicht isst, wird man heilig, sondern man wird heilig dadurch, dass man sich zum Herrn Jesus hält. Wir wollen die Verse durchgehen. Vers 1 in Kapitel 3. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, da Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Ihr seid mit Christus auferstanden. Die Irrlehrer hatten den Leuten eingeredet, sie brauchten die jüdische Beschneidung. Nur wer die jüdische Beschneidung hat, der kann auch zu Gott kommen. In allen Sekten und falschen Religionen sind irgendwelche Auflagen. Aber kann man sich denn zu Gott hocharbeiten, indem man bestimmte menschliche Dinge tut? Nein. Die Beschneidung im Alten Testament war nur das Zeichen, dass man zu Israel gehörte. Wir, die wir Christen geworden sind, wir haben auch eine Beschneidung, aber nicht am Fleisch, sondern eine geistliche Beschneidung. Und die wird in der Taufe sichtbar. Die Taufe symbolisiert, so steht es im Römer Kapitel 6, dass wer zu Jesus gehört, mit ihm der Welt und der Sünde gestorben sein soll. Damals am Anfang wurde man wahrscheinlich überall durch Untertauchen getauft. Der Mensch wurde untergetaucht und dieses Untertauchen war so ein Hinweis, so wie Jesus ins Grab gelegt worden ist, so soll euer altes fleischliches Wesen ins Grab kommen. Aber wie Jesus nach 3 Tagen auferstanden ist, und zwar leiblich auferstanden ist, so sollt auch ihr leiblich auferstehen. Es wurde uns in dem Kapitel 2 schon gesagt, die alten jüdischen Dinge, die so religiös klangen, die waren nur ein Schatten, eine Abschattung dessen, was wir brauchen. Wir brauchen Jesus. Als ich zum Glauben gekommen bin, hat der Herr so geführt, dass ich bald in der Gemeinschaft in unserem Ort eine innere Heimat fand. Und dort erlebte ich eine erste Evangelisation. Der Bruder, der dort evangelisierte, er hieß Ulert, er hatte eine wunderbare Stimme. Und er brachte uns an jedem Evangelisationsabend einen besonderen Liedvers bei. Einige weiß ich heute, nach weit über 50 Jahren, noch auswendig. Eines dieser Lieder hieß: Wende den Blick nur auf Jesus, schau voll in sein Antlitz hinein, und die Dinge der Welt werden seltsam trüb und im Licht seiner Herrlichkeit klein. Liebe Schwester, lieber Bruder, egal was dir irgendwelche einreden wollen, womit sie dir ein schlechtes Gewissen machen wollen, oder wo sie meinen, sie wüssten mehr und du musst auch dahin kommen, dass du genauso wie sie mehr weißt als andere. Das ist alles Verführung. Sie wollen dein Herz an ihre Irrlehre binden, wie damals zur Zeit des Paulus, welche an diese Irrlehre der Gnosis binden wollten. Sie wollten sie damals hochmütig machen. Und die Irrlehrer heute sind hochmütig und sie versuchen auch dich in den Hochmut reinzuziehen. Wenn ihr mit Christus auferstanden seid, also jetzt ein neues Leben habt, nicht mehr das alte sündige Leben, dann führt ihr ein Leben mit dem auferstandenen Christus. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, sucht, was droben ist, sucht das Göttliche, aber nicht irgendwelche Dinge, die euch Irrlehrer einreden wollen. Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Die Gnostiker haben ein weltliche Dinge für geistliche Dinge verkauft. Sie haben gesagt, das Halten bestimmter Feiertage, das Meiden bestimmter Speisen oder das Essen ganz bestimmter Speisen, also alles irdischer Dinge, das wäre das, wonach es geht. Nun, wenn du in manche Sekten reinschaust, zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas heute oder auch bei extremen Adventisten, da kommen dir ja ähnliche Dinge entgegen. Werde wie wir, halte den Sabbat. Und wenn du den Sabbat hältst, da hast du mehr wie die anderen, die nur einen 7. Tag halten, einen Sonntag. Oder werde wie wir Zeugen Jehovas, meide bestimmte Speisen, zum Beispiel das Blut. Und sie gehen dann ja sogar so weit, lass dir keine Blutübertragung machen, denn alles das wäre gegen Gott. Trachtet nicht nach dem, was auf der Erde ist. Irrlehrer bringen vergängliche Dinge als Heilslehre. Das war damals falsch und das ist heute falsch. Und zum Schluss endet es in der Sünde. Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist jetzt verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid dem Alten gestorben. Trachtet nach Christus, der zur Rechten Gottes sitzt. Die Welt ist in der Hand Gottes. Gott ist der Schöpfer der Welt und er ist der König der Welt. Aber durch Jesus handelt er in der Welt. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er unser größtes Problem beseitigt, die Sünde. Er hat dafür gesorgt, dass wir Vergebung bekommen können. Und dieser Jesus, er kennt dich, er versteht dich. Er will, dass auch du gerettet bist. Die Verbindung zu Jesus ist das Höchste, was wir haben können. Paulus hat es einmal den Philippern so über sich selbst bezeugt. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich lebe mit Christus und in Christus. Und weil ich mit Christus lebe, dem, der zur Rechten Gottes sitzt, deswegen lebe ich auch in Gott. Wir als Gläubige nennen uns ja oft Kinder Gottes. Das ist nicht eine romantische Erfindung von irgendwelchen Frommen, die uns diese Bezeichnung gegeben haben. Nein, im Johannesevangelium steht, wie man Christ geworden ist, nämlich indem man Jesus angenommen hat. Da heißt es im ersten Kapitel zum Beispiel, dass wir Jesus annehmen dürfen und dadurch werden wir Kinder Gottes. Du bist ein Kind Gottes geworden, indem du Jesus angenommen hast. Nun gibt es ja eigentlich nur einen Sohn Gottes, da ist Jesus. Aber wenn du Jesus angenommen hast, ist er dein Bruder geworden. Und wenn jetzt Jesus dein Bruder ist und Jesus der Sohn Gottes, macht die Verbindung mit Jesus auch dich zu einem Kind Gottes. Wie sind wir Kinder Gottes geworden? Dadurch, dass wir Jesus angenommen haben. Am Ende der Zeiten, wenn Jesus einmal wiederkommen wird, dann werden wir das auch äußerlich vollkommen erkennen. Vers 4. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Du als Mensch und ich als Mensch, wir sind noch nicht herrlich. Manchmal stößt ein richtig auf, dass wir eben noch nicht so im Licht leben, wie Jesus im Licht lebt. Aber wenn wir heute zu ihm gehören, dann wird er uns im Lauf unseres Lebens verändern. Nicht dadurch, dass wir jetzt, wie es die Gnostiker sagen, bestimmte Tage halten, bestimmte Fastenzeiten einhalten und ähnliches. Nein, indem wir mit ihm verbunden sind, indem Jesus uns immer wichtiger wird und wir uns sagen, worüber wäre Jesus traurig? Das wollen wir lassen. Wenn Jesus einmal wiederkommen wird, dann werden wir vollkommen sein. Heute ist uns unsere Sünde vollkommen vergeben. Unsere Sünde ist abgewaschen. Wir sind schon Gottes Kinder. Aber Johannes hat es im ersten Johannesbrief mal geschrieben. Wir sind schon Gottes Kinder. Aber es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden Jesus sehen. Am jüngsten Tag werden wir Jesus gleich sein. Das geschieht durch eine geistliche Handlung Gottes. Auf Golgatha hat Jesus das Wichtigste für dich getan. Dadurch hast du Vergebung. Wenn du ihn angenommen hast, ist er in dein Herz eingezogen. Und Göttliches ist bereits durch Jesus in dir. Und du bist ein Kind Gottes geworden, weil er das Kind Gottes ist, der Sohn Gottes. Und jetzt kannst du, wenn du mit Gott redest, so reden, wie es Jesus uns gelernt hat. Jesus hat uns ja ein spezielles Gebet gelernt, das Vaterunser. Wir können Gott Vater nennen, obwohl wir noch unvollkommen sind. Aber das Wichtige ist, ihm annehmen. Wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir total andere Menschen geworden. Ohne Jesus ist unser Chef, unser Fürst, der Fürst der Welt. Und das ist der Teufel. Habe ich Jesus aber angenommen, da ist unser Herr, der Herr Jesus, unser Heiland. Jeder, der das Evangelium hört, steht vor dieser Entscheidung, dass man sich für Jesus entscheidet. Natürlich kann man sich gegen Christus entscheiden. Und wer sich gegen ihn entscheidet, der ist dann von ihm getrennt. Und wenn dann der jüngste Tag kommt, dann sind wir immer noch getrennt. Wenn wir aber jetzt im Glauben sind, sind wir auferstanden aus dem gottlosen alten Leben und neue Leute geworden. Und der Herr tut im Laufe des Lebens vieles an uns arbeiten, damit wir Jesus immer ähnlicher werden. Pastor Muldersohn hat einmal ein Beispiel erzählt. Er hat gesagt, er besuchte ein Steinmetz. Und dann sah er, dieser Bildhauer, der Steinmetz, hatte einen großen Felsbrocken in seinem Atelier. Und dann fragte ihn Pastor Muldersohn, hast du jetzt hier vor, was machst du hier? Und er antwortete, dieses ist nicht ein Felsbrocken, nein, da steckt eine Germania drin. Früher hat man öfter so Denkmäler von der Germania gemacht. Er sagte, dieser Steinbrocken sieht nur aus wie ein Steinbrocken, aber Germania steckt drin. Es geht nur noch darum, den Dreck abzuschlagen. Und dann sieht man die Germania. Trachte nach dem, was droben ist. Und dann wird der Herr Jesus an deinem Herzen arbeiten. Und dann wird er vielleicht wie so ein Steinmetz das eine oder andere abschlagen. Und das tut im Augenblick weh. Aber er will dir schon helfen, dass du hier im Leben Gott ähnlicher wirst. Und am jüngsten Tag so bist wie Jesus. Also, das Erste, um was es hier geht, sucht, was droben ist. Dann, ab Vers 5, geht der Apostel Paulus aber noch auf Einzelheiten hinein. Strebt nach dem, was droben ist, und das ist Jesus. Nicht weltliche Dinge, nicht Gesetze, nicht Fastenzeiten, nicht Heilszeiten, so wie es die Moslems zum Beispiel tun mit ihren Ramadan. Sondern tötet, was falsch an euch ist. Strebt nach dem, was oben ist, und tötet das, was unten ist. Vers 5, da wird sehr deutlich geredet. So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust und den Geiz, welcher ist Abgötterei. Da Jesus hat in der Bergpredigt einmal gesagt, wenn dein Auge dich ärgert, reiße es aus. Wenn deine Hand dich ärgert, hack sie ab. Hat der Herr Jesus jemals einem Menschen gesagt, jetzt trenn deine Hand ab, weil du vielleicht sonst in Gefahr bist, ein Dieb zu werden? Wir kennen kein solches Beispiel. Aber er meinte damit, wenn du merkst, über deine Augen kommt Versuchung auf dich, dann wende deine Augen von den bösen Dingen weg. Hiob sagt es einmal im Blick auf sein Leben, in dem er Gott treu sein wollte. Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, nicht nach den Jungfrauen zu sehen. Manche Männer, die haben so diese Art an sich und auch oft gläubige Männer, dass sie nach Frauen schauen und irgendwelche Lüste in ihrem Herzen aufkommen lassen. Wende deinen Blick ab. Hab in deinem Haus keine schmutzigen Bilder. Solltest du ein Fernsehen haben, schalte keine Filme an, von denen du ahnst, dass da schon schmutzige Dinge kommen. Tötet eure Glieder. Nicht das Auge wegschmeißen, nicht die Hand abhacken, sondern tötet die Hurerei. Mit Hurerei ist alle schmutzigen, unreinen Dinge gemeint. Tötet alle unreinen Gedanken und die schändliche Brunst. Geh solchen Dingen, die dich in Versuchung bringen können, aus dem Weg. Der bösen Lust, der Teufel versucht uns, übers Fleisch zu verführen. Die Gnostiker, die haben sich über diese Dinge gar keine Gedanken gemacht. Die haben gesagt, das Fleisch, das ist ja sowieso nichts, das bleibt nicht. Mit dem Fleisch können wir leben, wie wir wollen. Wir sind nun mal so. Und deswegen hat zum Beispiel, ich habe von Augustin geredet, er sogar ein uneheliches Kind gehabt. Wir sind wieder in so einer Zeit, wo die Menschen meinen, sie könnten leben wie die Tiere. Und so leben sie ja auch in Schmutz und in Unreinigkeit. Sie führen Paraden durch, wo sie ihre falsche Lust sogar öffentlich demonstrieren. Zum Beispiel die wieder natürliche Unzucht. Tötet diese falsche Lust, die es da geben kann. Tötet den Geiz. Es gibt aber nicht nur eben diese im Blick aufs andere Geschlecht veranlagte falsche sündige Art, sondern auch im Blick auf die Habgier. Tötet den Geiz, denn der Geiz ist Abgötterei. Ich las einmal über eine Gemeinde. Da sagte ein Bruder, wenn unter uns ein Ehebrecher ist und das wird bekannt und der tut nicht Buße, werden wir ihn ausschließen müssen. Denn es ist ja jemand, der etwas Schmutziges in die Gemeinde bringt. Da sind wir konsequent. Liebe Schwestern, liebe Brüder, viele Gemeinden sind das heute auch nicht mehr. Es gibt sogar Gemeinden, die sich für bibeltreu erklären. Und die meinen, Homosexualität, das wäre etwas Mögliches. Oder unverheiratet zusammenleben, das wäre auch für einen Christen möglich. Nun, in manchen Gemeinden ist man da konsequent. Aber er sagte, wenn sowas bei uns ist, dann schließen wir sie aus. Aber wenn einer geizig ist, den machen wir zum Kassierer. Weil wir den Eindruck haben, der kann am besten mit Geld umgehen. Nun, der hat das vielleicht ein bisschen sehr scharf gesagt. Aber alles, was uns ans Irdische bindet, an den Geiz, an die Habgier ist ja so eine Art, die will uns fangen, genauso im Irdischen. So wie die Lust uns im Fleisch gefangen nimmt, so versucht uns die Habgier im weltlichen Besitz gefangen nimmt. Da lag ein Mann in Köthen im Krankenhaus, er lag im Sterben. Und zwei Krankenschwestern sahen, dass er sich noch so halb im Sterben immer wieder mit der Hand unter sein Kopfkissen greift. Und da sagte eine der Krankenschwestern zur anderen, wenn er gestorben ist, interessiert mich doch, was liegt denn da? Er starb. Sie nahmen das Kopfkissen weg und dann fanden sie unter dem Kopfkissen sein Sparbuch. Früher war das ja so, wenn jemand Geld auf der Sparkasse anlegte, hatte er so ein Büchlein und da stand all das drin, was ihm bei der Sparkasse gehörte. Der Mann war so geizig, dass er noch im Sterben nicht nach oben trachtete, nicht nach Jesus, sondern da trachtete nur nach dem Geld. Auch Christen können solche falschen Dinge noch tun. Luther übersetzt so, tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Und damit nennt er dann dieses Sündige. Nun, jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, aber ich bin doch gläubig, dann lebe ich doch anders. Lieber Bruder, liebe Schwester, es mag sein, dass du in vielen dich von der Welt unterscheidest. Aber es liegt uns doch das Fleisch und Blut noch an. Und deswegen ist es manchmal auch ein Kampf. Martin Luther, der hat einmal gesagt, wir müssen den alten Adam täglich ersäufen. Der ist ja das, der die Sünde zu uns bringt. Täglich ersäufen. Und dann stellt er fest, aber das Aas kann schwimmen. Es kommt immer wieder auf. Im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 18, schreibt Paulus, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen des Gutes finde ich nicht. Das ist auch so eine Erfahrung, dass wir immer wieder versucht werden zum Bösen. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du das merkst, dann ruf doch zu Jesus, bitte ihm, gib mir Kraft, dass ich nicht mehr in dem alten Leben wandle. Du hast mich doch auferweckt aus dem alten Wesen. Ich habe doch durch dich gemerkt, dass das alles nichts ist. Vers 6. Um dieser Dinge willen, diese sündigen Dinge, kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Wenn wir hier an dieser Stelle nicht nach dem trachten, was Gott will, kommt sein Zorn auf uns. Mancher hat schon in diesem Leben ein Stück von diesem Zorn gemerkt. Ich denke so 30 Jahre zurück. Damals, das war die Zeit, wo die Homosexuellen, die heute ja so das Sagen haben in der Gesellschaft und überall, die heute, wie wir es gerade jetzt wieder gehört haben, sich sogar Kinder kaufen. Das heißt, die Kinder von einer Frau austragen lassen, um sie dann als ihre Kinder zu haben. Damals begann das so stark. Und dann in den 80er Jahren kam mit einmal eine Krankheit auf, AIDS. Eine furchtbare Krankheit. Ich habe damals Menschen kennengelernt, die an dieser schrecklichen Krankheit gestorben sind. Es war eine Antwort Gottes auf die falsche Lebensweise. Jetzt könnte einer sagen, was behauptet der Bruder Wagner hier? Krankheit ist Krankheit. Nun, im Römerbrief, Kapitel 1, von Vers 18 bis zum Ende des Kapitels, wird auf diese falsche Lebensweise eingegangen. Ich lese mal einige Verse aus diesem Abschnitt. Gottes Zorn vom Himmel wird offenbar über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Am jüngsten Tag, da wird Gottes Zorn sichtbar. Und bestimmte Dinge, die können eben in der Ewigkeit nicht sein. Und wenn du dich an der Sünde festhältst, dann wirst auch du Probleme haben dort. Aber es kommt eben auch schon hier vor. Im Vers 24 heißt es, darum hat sie die Menschen, die Gott nicht treu sein wollten, Gott dahingegeben, in ihres Herzens Gelüste, in Unreinigkeit zu schenken, ihre eigenen Leiber an sich selbst. So wie die Gottlosen leben, in bösen Leidenschaften, so sind sie oft darin gefangen. Keiner, der in der schlimmen Sünde lebt, fühlt sich dort wirklich wohl. Entweder er redet sich ein, er fühle sich wohl, dann tut er sich selbst betrügen. Oder wie die Gnostiker damals, er sagt, das ist ja gar nicht wichtig, ich kann leben, wie ich möchte. Aber das Ergebnis ist, Gott sagt dann, na dann macht, was ihr wollt. Vers 26 bei Römer 1. Darum hat sie auch Gott dahin gegeben. Er hat sie sich selbst überlassen. Und dann werden all die schrecklichen Dinge genannt, mit denen die Menschen schon hier in dieser Welt ein so trauriges Leben führen. Der Apostel Paulus bringt jetzt hier noch ein letztes Bild rein. Er sagt, einst haben wir alle so gelebt, aber jetzt darf das nicht mehr so sein. Vers 8, nun aber legt alles ab von euch, den Zorn, den Grimm, die Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus euren Munden. Ja, Geschwister, im Jakobusbrief, da steht einmal von der Zunge. Sie ist ein kleines Glied, aber sie wirkt manchmal so wie so ein kleines Feuer. Im Augenblick hört man davon, dass in manchen Gegenden aufgrund der Trockenheit so starke Waldbrände sind. Und dann sagt dann oft die Polizei, wer Raucher ist, darf auf keinen Fall eine Zigarettenkippe wegwerfen. Es könnte einen Waldbrand auslösen. Ähnlich sagt Jakobus, nur damals wurde nicht geraucht. Ein ganz kleines Feuer kann ein schrecklich großes Feuer anrichten. Belügt euch nicht untereinander, heißt es im Vers 9. Es kann vorkommen, dass Christen sich gegenseitig belügen. Ich habe das vor einiger Zeit mal unter Christen erlebt, dass sie Dinge in die Welt setzen, die einfach nicht wahr sind. Damit wird dann oft die Ehre von anderen untergraben. Da war jemand, der sich in der Gemeinde nach vorn drängen wollte. Man hatte ihm, auch weil er manche gute Gaben hatte, auch manches erlaubt, aber die Gemeinde war wohl ein bisschen unvorsichtig. Und so fing er sich an, immer mehr im Mittelpunkt zu stellen. Und dann hatte es den Eindruck, als wäre er einer, der durch seine Art die Gemeinde spaltet. Und als er dann wissen wollte, warum man ihn nicht so fördert, wie er es gerne hätte, und man ihm dann die Wahrheit sagte, so zog er sich zurück. Einige Zeit später behauptete er, die haben mich rausgemobbt. Nun, die Gläubigen aus der Gemeinde haben geschwiegen zu diesen Verleumdungen. Der Sünder versucht immer durch Halbwahrheiten oder durch Ausreden das Rechte zu untergraben. Liebe Schwester, lieber Bruder, leg das ab. Das ist typisch für altes Leben. Übertreibe nicht. Tu nicht, die Bibel sagt manchmal, Afterreden. Hinterm Rücken über andere reden. Bei Gott ist das alles registriert. Ich lese euch mal aus dem Jakobusbrief diese Hinweise im Blick auf unser Reden vor. Einiges nur von dem, was ich eben erwähnt habe. Jakobus 1,26. So sich jemand unter euch lässt dünken, er diene Gott und erhält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein Herz, dessen Gottesdienst ist eitel. Wenn du Falsches oder Böses verbreitest, dann ist dein ganzes Beten und geistliches Leben alles nur Lüge. Kapitel 3 im Jakobus. Also ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Und jetzt kommt das, was ich eben erwähnt habe. Siehe, ein kleines Feuer, welches einen Wald anzünden kann. Kapitel 3, Vers 6. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voller Ungerechtigkeit. Also ist die Zunge unter unseren Gliedern und befleckt den ganzen Leib und zündet an allen unseren Wandel, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Vers 8. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel ist ein tödliches Gift. Lieber Bruder, liebe Schwester, nicht irgendwelche Zeremonien, so wie es die Gnostiker den Leuten sagten. Nicht das Meiden bestimmter Speisen, nicht das Halten bestimmter Feiertage macht dich Gott ähnlich, sondern halte dich nach dem, was oben ist, zu Jesus. Und bitte Jesus, übernimm du die Leitung in mein Leben. In einem Lied wird das einmal so ausgedrückt. Nimm Besitz von meiner Zeit, dir sei sie geweiht. Du, Herr Jesus, übernimm alles. Im Vers 10 und 11 wird jetzt diese Veränderung im Leben der Gläubigen noch mit etwas anderem verglichen. Und zwar mit dem Umziehen. Manchmal muss man sich ja umziehen. Man hat in einer bestimmten Gemeinde, hatten wir einen Bruder, der hatte immer noch abends im Kuhstall zu tun. Wir hatten damals in dem Ort abends Bibelstunde. Und er wollte, Gott abends Versammlung. Und er wollte ja in die Versammlung. Und die Zeit reichte einfach nicht, dass er sich jetzt gründlich duscht und total umzieht. Und dann kam er oft und er setzte sich weit hinten, denn man roch ein bisschen, dass er aus dem Stall kam. Nun, es war gut, dass er gekommen ist, trotz der Arbeit vorher im Stall. Aber geistlich gesehen geht es hier um was anderes. Zieht den neuen Menschen an, der da erneuert ist zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der euch geschaffen hat. Das neue Leben ist wie eine neue Kleidung. In Offenbarung 7, da wird einmal von denen geredet, die im Himmel sind. Und da heißt es, sie haben ihre Kleider, das Kleid ihrer Seele ist damit gemeint. Sie haben ihre Kleider gewaschen im Blute des Lammes. Und sie haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Hast du dich umgezogen? Bist du dem Alten gestorben und lebst jetzt dem Neuen? Wenn das so ist, dann kannst du Gott treu dienen. Nun, der eine oder andere sagt ja, Gott treu sein, so ein geheiligtes Leben, das können die am besten, die von Kind auf so erzogen waren. Aber ich habe da früher anders gelebt und das steckt noch ein Stückchen in mir. Hier und da kommen welche auf und sagen, es ist, ich bin eben so, ich kann eben nicht anders. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, bist du dem Sündigen gestorben und bist auferstanden für ein neues Leben. Egal, ob du früher schon von Gott gehört hast oder früher ein Atheist warst. Ob du ein Deutscher bist oder ob du ein Jude warst. Ob du ein Russe, ein Franzose oder sonst was warst. Vers 11. Da ist nicht ein Mensch Grieche, Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Ungrieche, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles ist eins in Christus. Was ist geistliches Wachsen? Viel dazulernen? Nein, auf keinen Fall. Viel übernehmen von Wichtigtuern, die letztlich überhaupt keine Ahnung haben, worum es geht. Das war Sektenlehre. Geh den Sekten aus dem Weg. Sie werden kommen und sie wollen dich von Jesus wegziehen. Aber streb nach Jesus. Bitte ihn, Herr Jesus, nimm du die Herrschaft über meine Hände. Nimm du die Herrschaft über meine Augen. Nimm du die Herrschaft über meine Familie. Nimm die Herrschaft über mich. Und dann wirst du merken, dass du ein anderer, veränderter Mensch bist. Geistliches Wachstum heißt ein neues Leben, ein Auferstandensein aus dem Weltlichen und Vergänglichen. Das kannst du werden. Lass uns beten. Ja, Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hast. Hab Dank, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast und jetzt jeder, der an dich glaubt, deinen Geist in seinem Herzen haben kann. Hab Dank dafür, Herr, dass wir jetzt dadurch neue Menschen werden konnten. Und Herr, wir alle haben schon solche Menschen kennengelernt, die uns einreden wollten, es gäbe doch noch ganz andere wichtige Dinge und nicht nur das mit Jesus. Hilf doch, dass wir den Blick immer wieder auf dich, Herr Jesus, lenken. Denn du bist doch der Anfänger unseres Heils. Du bist der, der unser Heil gebracht hat durch seinen Tod am Kreuz. Und du bist doch der, der uns bis zum Himmel führen wird. Hilf, dass jede Seele, die das jetzt gehört hat, sich aufs Engste an dich bindet, damit du ihn einst im Himmel annehmen kannst. Aber wenn der eine oder andere von uns ein Stückchen abgewichen ist, oder wenn wir merken, dass an uns noch so viel Falsches ist, dass so viel Fleischliches und Altes, dann verändere du uns doch, dass wir dir keine Schande machen, sondern dass wir gute Zeugen deiner Liebe und Gnade sind. Herr, es wäre so viel zu sagen. Jeder Einzelne hat Dinge, die er dir nennen müsste. Wir wollen alles, was uns bewegt, in die Worte fassen, die du, Herr Jesus, einst deinen Jüngern gelernt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch, und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, und der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. In Jesu Namen. Amen. Nun, Geschwister, entschuldigt, wenn vielleicht die Übertragung nicht ganz so gut gelungen war, wie wir sie sonst haben. Ich gehe davon aus, das wird in absehbarer Zeit, wenn der Bruder, der bei uns die Technik macht, wieder da ist, auch wieder besser werden. Und solltet ihr einmal in unsere Region kommen, ich habe euch schon eingeladen, kommt in unsere Versammlung. Wir haben in der laufenden Woche jeweils in der Bibelstunde dasselbe Wort, wie ihr hier bei der Übertragung hört. In Meckenheim, in der Sandgasse 31. Der Herr segne euch. Amen.